Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Warner am Mikrofon herzlich willkommen.
3, 2, 1, release, release, release.
Fire, fire.
Welcome to the club, astronaut.
Thanks, Space. I like this club.
So hört es sich also an, wenn Weltraumtouristen unterwegs sind. 50 Jahre nach der ersten Mondlandung wittern auch Privatunternehmen im Silicon Valley das große Geschäft. Nicht nur mit Aufträgen der NASA, sondern auch mit dem Weltraumtourismus. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem, warum das Klimakabinett nicht in die Gänge kommt. Gestern gab es eine weitere Sitzung mit recht mageren Ergebnissen. Beginnen wollen wir aber mit dem neuen BMW-Chef, der gestern Abend vom Aufsichtsrat berufen wurde, Oliver Zipse. Bislang Produktionsvorstand bei BMW soll Zipse bereits Mitte August Harald Krüger ablösen. Der hatte vor 2 Wochen recht überraschend angekündigt, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen. Wer ist also Oliver Zipse, der BMW nun auf Kurs bringen soll? Und was bringt er mit für diesen Job? Tobias Krone stellt ihn vor.
Er stand ganz oben auf der Liste. Der bisherige Manager im Produktionsvorstand, Oliver Zipse, wird nun auch neuer BMW-Vorstandschef. Für den 55-Jährigen ist es ein großer Tag.
Today is a great day for BMW here.
Diese Aufnahme von Zipse entstand vor gut 2 Jahren bei einer Eröffnung der Linie für den BMW X3 SUV im amerikanischen Werk Spartanburg. Regelmäßig stand Zipse an Förderbändern, um in perfektem Englisch die Produktion des Münchner Konzerns zu erläutern. Dabei warte er in den vergangenen Jahren gegenüber der volatilen Wirtschaftspolitik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump Diplomatie. Sein Signal, BMW bleibt stark am Standort Spartanburg vertreten. Und dennoch vertrat er gleichzeitig BMW vor kurzem bei der Werkseröffnung im mexikanischen San Luis Potosí.
For the BMW Group.
Für die BMW-Gruppe gibt es viele gute Gründe, warum Mexiko das ideale Zuhause für unsere nächste Fabrik ist. Zunächst, Mexiko ist ein wachsender, vielversprechender Markt. BMW will nicht nur seine Beziehungen zu den USA erhalten, sondern auch wie Konkurrent Audi von den günstigen Arbeitsbedingungen in Mittelamerika profitieren, was Donald Trump schon zu Beginn seiner Amtszeit als negativ brandmarkte. Bisher erhielt Zipse eine diplomatische Balance aufrecht. Wie auch Aufsichtsratschef Norbert Reithofer und sein Vorgänger Harald Krüger ist mit Oliver Zipse ein Produktionsmanager zur ersten Führungskraft beim bayerischen Autobauer aufgestiegen. Er steht auch für die Idee, etwa im niederbayerischen Werk Dingolfing, sowohl Verbrennungs- als auch Elektromodelle auf einer Montagelinie zu fertigen.
So, dass sie eben alles kann. Verbrennungsmotorische Antriebe, Plug-in-Hybride und auch vollelektrische Antriebe. Wir brauchen dazu keine eigenständigen Werke und wir brauchen auch keine eigenständigen Montagelinien.
Für Zipse spricht auch seine ausgleichende Art, die er bisher im Konzern an den Tag legte. Der gelernte Maschinenbauingenieur gilt im Konzern als Mann des Konsenses. Gerade bei Zukunftsfragen ist BMW auf der Suche nach einer Strategie. Wie stark will man die Bulligkeit der bisher erfolgreichen SUVs betonen und wie stark die E-Mobilität verfolgen? Gerade in der sich abzeichnenden Absatzkrise setzen die deutschen Autobauer auf alle Antriebsarten, von Diesel bis vollelektrischem Antrieb. Und BMW setzt zunehmend auf Kooperation mit Konkurrenten, etwa bei der Entwicklung des autonomen Fahrens oder der Innenausstattung. Dafür sieht der BMW-Vorstand Oliver Zipse als geeignete Führungskraft. Auch aus der Belegschaft signalisiert man ihm Unterstützung. Der Gesamtbetriebsratschef Manfred Schoch sagte, man wolle die gute Partnerschaft zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung bei BMW fortsetzen.
Soweit Tobias Krone. Die Liste der Herausforderungen ist also lang für Oliver Zipse. Der konjunkturelle Gegenwind in der Branche beachtlich. BMW rechnet im laufenden Jahr mit einem Gewinneinbruch. Und vor allem die langfristigen Erwartungen sind hoch. Nicht nur Aufsichtsratschef Reithofer erwartet, so wörtlich, zusätzliche Impulse bei der Gestaltung der Mobilität der Zukunft. Ob er diese liefern kann, Konrad Busen hat sich bei Autoexperten umgehört.
Produktion kann er, der neue BMW-Chef Oliver Zipse. Aber kann er auch Zukunft? Was ist seine wichtigste Aufgabe im Unternehmen BMW? Jürgen Pieper, Autoanalyst bei der Metzler Bank.
Ja, die dringendste Aufgabe ist, dass man einen klaren Weg vorgibt. Ja, im Moment hat man so das Gefühl, man will überall dabei sein, man kann sich aber nicht so genau entscheiden, was die Richtung sein wird.
Als reines BMW-Gewächs, als Manager, der nie irgendwo anders gearbeitet hat, ist Oliver Zipse Teil dieses Systems Und da er auch mal die Produktstrategie von BMW lenkte, dürfte Zipse genau wissen, was zu der gewissen Orientierungslosigkeit im Konzern geführt hat. Wollte Zipse etwa mit Elektro mehr als der alte Chef Krüger? BMW-Aufsichtsrat und die Familie Quandt, die jetzt den neuen Chef bestellt haben, dürften es genau wissen. Jedenfalls hat ganz sicher die Elektrostrategie bei der Wahl des neuen Chefs eine Rolle gespielt. Dazu Tim Schuld von Pareto Securities.
Da hat man ein bisschen zurückgerudert in den letzten Jahren, aber die Konkurrenz ist da eben viel, viel mutiger geworden in den letzten 3-4 Jahren, insbesondere seit dem Dieselskandal von VW. Und seitdem, wie gesagt, hat man den Eindruck, dass BMW ein bisschen zurückgefallen ist.
Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler sagt es noch ein bisschen deutlicher.
Ich glaube, BMW hängt insgesamt doch noch sehr den glorreichen Zeiten nach und will eigentlich viel lieber 4 Liter Benzinautos bauen als Elektroautos. Das ist jedenfalls den Eindruck, den man ganz klar bekommt.
Umso wichtiger jetzt die Aufgabe für den neuen Chef.
Und da ist es völlig naheliegend einerseits und unbedingt angebracht, dass da ein neuer Mann jetzt relativ schnell einfach mal eine Richtung vorgibt und klar sagt, wohin BMW gesteuert wird.
Sagt der Autoexperte Pieper im Beitrag von Konrad Busen. Und da mag es Zufall sein oder nicht, dass BMW gerade heute verkündet, zusammen mit dem chinesischen Unternehmen Tencent ein großes Datenzentrum bauen zu wollen für selbstfahrende Autos in China. Und wir schauen nach Berlin, wo die Kanzlerin heute einen arbeitsreichen Herbst angekündigt hat. Schon im September soll ein Klimaschutzgesetz stehen, denn die Reduktionsziele, die sich Deutschland bis 2030 gesetzt hat, die sind ehrgeizig. 55% weniger Kohlendioxid gegenüber 1990. Derzeit sind gerade mal 30% erreicht. Das sogenannte Klimakabinett, also eine Runde aus Fachministern, wurde ja auserkoren, um ein nötiges Maßnahmenpaket auf die Beine zu stellen. Doch auch nach dem dritten Treffen gestern Abend sind wenig Fortschritte zu erkennen. Das musste dann auch die Bundeskanzlerin zugeben. Aus Berlin, Nadine Lindner.
Der Klimaschutz war eines der zentralen Themen bei der Sommerpressekonferenz der Bundeskanzlerin. Aber wirkliche Neuigkeiten hatte Angela Merkel nicht dabei. Sie bekräftigte lediglich zwei Dinge. Erstens, dass sie hinter den Klimazielen von 2030 stehe und dass ein Instrument zurzeit bei den politischen Überlegungen im Mittelpunkt steht.
Dass der effizienteste Weg zum Erreichen der Ziele eine Bepreisung von CO2 ist. Aber das bedeutet dann auch, dass wir im Gegenzug die soziale Ausgewogenheit beachten müssen. Das heißt, wir wollen nicht mehr Geld einnehmen als Staat, sondern wir wollen einfach die Anreize anders setzen. Und das heißt Bepreisung von CO2, um CO2-Emissionen möglichst zu vermeiden.
Denn damit solle die Innovation bei klimafreundlichen Produkten gestärkt werden, so Merkel.
Wie setze ich das Geld am effizientesten ein, sodass ich mit dem geringsten Aufwand zu dem besten Klimaergebnis komme? Und darüber müssen wir reden.
Die Entscheidung, ob dies über eine CO2-Steuer oder die Ausweitung des Emissionshandels geschehen soll, fällt spätestens am 20. September. Unterdessen meldete sich CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zu Wort. Sie sprach sich für einen Emissionshandel bei Verkehr und Gebäuden aus. Preisschlageverbot, erklärte sie. Man wolle nun klären, wie ein CO2-Deckel mit verbindlichen Klimaschutzpfaden im Verkehrs- und Gebäudesektor schnell umgesetzt werden könne. Gestern Abend hatte sich das Klimakabinett zum dritten Mal getroffen. Auf der Tagesordnung stand die Frage, welchen Preis klimaschädliche Gase bekommen sollen und wie es organisiert werden könnte. Auf dem Tisch lagen dem mittlerweile insgesamt 5 Gutachten, die die Bundesregierung dazu in Auftrag gegeben hatte. Zur Beratung gestern Abend waren dann auch Christoph Schmidt, Vorsitzender der sogenannten Wirtschaftsweisen, und Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung dabei. Beide hatten an den beauftragten Gutachten mitgeschrieben. Nach der Sitzung gestern am späten Abend sagte Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD.
Es ist sehr, sehr deutlich geworden, dass wir in den nächsten Wochen noch viel Arbeit vor uns haben. Es bleibt bei dem Zeitplan. Wir wollen am 20. September das komplette Maßnahmenpaket dann eben auch im Klimakabinett verabschieden. Aber bis dahin ist noch eine Menge zu tun.
Schulze war noch vor der Sitzung des Klimakabinetts mit der Forderung an die Öffentlichkeit getreten, die Luftverkehrsabgabe zu erhöhen. Fliegen müsse teurer werden für den Klimaschutz, so Schulze. Die Ablehnung kam prompt von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU. Es sei nicht sinnvoll, über Einzelmaßnahmen zu diskutieren. Und auch die Bundeskanzlerin ließ sich heute zu einer knappen Bemerkung hinreißen, die leicht als Seitenhieb auf ihre Umweltministerin verstanden werden kann.
Das ist ja genau unser Ansatz. Ich halte jetzt auch nichts davon, jeden Tag in einem anderen Sektor irgendwas anzukündigen.
Die deutsche Luftverkehrssteuer wird seit 2011 mit Sätzen von aktuell 7 bis 41 Euro erhoben. Sie spülte im vergangenen Jahr knapp 1,2 Milliarden Euro in den Bundeshaushalt. Im Interview mit dem Deutschlandfunk forderte Arne Fellermann vom Umweltverband BUND, dass Deutschland auch im Alleingang handeln müsse.
Weil wir erstmal eine eigene Verantwortung haben und zweitens so auch den Druck auf eine europäische Lösung erhöhen,
sagt der BUND-Experte im Beitrag von Nadine Lindner. Auch für den Kohleausstieg gibt es im Übrigen noch kein Gesetz, obwohl der Kompromiss der Kohlekommission ja bereits seit einem halben Jahr auf dem Tisch liegt, der einen Ausstieg bis 2038 vorsieht. Nichtsdestotrotz sieht sich die Bundesregierung hier offenbar in einer Vorreiterrolle und hat den Kohleausstieg zum Thema gemacht auf dem Petersburger Dialog, einem deutsch-russischen Diskussionsforum. In mehreren Arbeitsgruppen ging es heute in Königswinter darum, wie auch Russland, derzeit der drittgrößte Kohleexporteur weltweit, einen ähnlichen Weg gehen könnte. Für uns mit dabei war Sabine Adler, die ich kurz vor der Sendung gefragt habe, wie groß die Bereitschaft Russlands überhaupt ist, aus der Kohleförderung auszusteigen.
Also man kann sagen, gleich null. Das ist in den beiden zusammengelegten Arbeitsgruppen Wirtschaft und ökologische Modernisierung ganz klar geworden. Und man sagt, wenn der Westen die Kohle eben nicht mehr haben möchte, dann hätte man auch andere Abnehmer, zum Beispiel im Osten in Richtung Asien, China und Indien. Die Vertreter des Energieministeriums haben darauf hingewiesen, dass die Fördermengen und die Ausführmengen immer gleich blieben. Und sie haben auch geantwortet auf diese recht detaillierten Ausführungen der Mitglieder der Kohlekommission in Deutschland, dass sie eine solche Kommission ebenfalls schon mal hatten von 1993 bis 1998. Das war eine Zeit, als die Gruben im europäischen Teil Russlands geschlossen wurden und die Kohleförderung immer weiter in Richtung Osten verlagert wurde. Und das war eigentlich eine kaum verklausulierte Botschaft, die da lautete, kennen wir alle schon. Russlands Haushalt hängt aber an Gas, Öl und Kohle und zwar zu 60%. Und wenn Deutschland keine Kohle abnimmt, dann braucht es mehr Gas. Das ist aus Sicht der sowieso übermächtigen Gasindustrie, die hier beim Petersburger Dialog immer mit vertreten ist, eine ganz gute Sache, also kein Grund zur Aufregung.
Nun ist Deutschland ja aus der Steinkohleförderung bereits ausgestiegen, aber man muss ja auch dazu sagen, dass Deutschland ja immer noch sehr viel Steinkohle aus Russland importiert. Das heißt also auch indirekt mit zum weltweiten CO2-Ausstoß mit beiträgt. War das denn auch Thema?
Das war, ich würde sagen, indirekt Thema. Es wurde immer wieder auf diese Zahlen verwiesen. Deutschland ist nämlich in Europa der mit Abstand größte Steinkohleimporteur. Rund 50 Millionen Tonnen, ein Drittel kommt eben tatsächlich davon aus Russland, 16 Millionen Tonnen ist die aktuelle Zahl. Und umgekehrt ist es so, dass Russland sehr viel weniger Kohle verstromt als Deutschland, rund 14%, in Deutschland sind es ja 38%. Und es gibt in Russland kaum moderne Heizkraftwerke, im Gegenteil, also gerade im Osten, also in Sibirien, da wird sehr viel Kohle noch verstromt, vergleichsweise, da wohnen natürlich aber auch sehr viel weniger Menschen. Aber dort gibt es eben nur die völlig veralteten kommunalen Heizkraftwerke und die haben unendlich hohe Emissionen und dazu kommt noch dazu ein Problem mit Staub und Asche, nicht nur aus diesen Kraftwerken, auch vor allem aus den Tagebauen.
Gibt es denn in Russland überhaupt erste Ansätze einer Energiewende, also hin zu mehr erneuerbaren Energiequellen?
Also es gibt ganz, ganz wenige Ansätze. Die erneuerbaren Energien werden zu 1% genutzt. In Kaliningrad, das erklärte heute der Gouverneur von Kaliningrad, der hier in der Arbeitsgruppe mit dabei war, gibt es einen großen Windpark. Und es gibt natürlich das große Problem, was wir in Deutschland ja auch kennen, es gibt keine Speichermöglichkeiten. Und da war das Angebot doch vielleicht zusammenzuarbeiten bei der Entwicklung solcher Möglichkeiten.
Wie sieht das denn die russische Bevölkerung? Also bei uns gehen Schülerinnen und Schüler seit einem Jahr auf die Straße. Heute haben sie auch Besuch bekommen von Greta. Beschäftigt der Klimawandel auch die Russen?
sehr, sehr viel weniger als in Deutschland. Das ist bestenfalls eine Elitendiskussion in einem wahnsinnig kleinen Kreis, vielleicht in Moskau oder Petersburg. Zum Beispiel die Gesprächspartner aus dem Kuzbass und Primorje an der Ostküste, also in Sibirien und im ganz fernen Sibirien, die kennen auch den Namen Greta Thunberg nicht und sie kennen auch nicht die Fridays for Future Demonstration. Aber sie selbst haben berichtet von zunehmenden Protesten der Bevölkerung, eben weil die Steinkohletagebau auf manchmal bis zu 150 Metern an Siedlungen heranrücken. Das ist auch in Russland nicht erlaubt. Und sie berichten von einer immer forcierteren Steinkohleförderung, die mit einer unglaublichen Umweltbelastung und auch Gesundheitsbelastung für die Bevölkerung einhergeht. Und dagegen lehnen sich die Menschen auf, die Proteste nehmen zu.
Sagt Sabine Adler. Nach der geplatzten Pkw-Maut steht einer der Verträge mit den Mautbetreibern nun für jeden einsehbar im Internet. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Günter Hetzke.
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hatte die Verträge ja abgeschlossen, bevor Rechtssicherheit bestand. Und da stellte sich nach dem Stopp der Maut durch den Europäischen Gerichtshof die Frage, ob sich nun Schadenersatzansprüche der Unternehmen ergeben könnten. Deshalb ist das Interesse an einer Veröffentlichung groß.
Wir haben dies nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs bei den Auftragnehmern eingefordert. Die Betreiber haben dies bis zum 16. Juli explizit abgelehnt, aufgrund von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Nun haben sie ihre Haltung endlich geändert und einer Veröffentlichung zugestimmt.
So der Bundesverkehrsminister. Um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Firmen zu schützen, würden die Verträge aber so veröffentlicht, wie es juristisch korrekt sei, so der Minister, also stellenweise geschwärzt. Eins der Unternehmen warf Scheuer inzwischen vor, das Ministerium spiele, Zitat, unsauber mit Blick auf die Offenlegung des Betreibervertrages. Der Discounter Aldi und der Finanzdienstleister Wirecard arbeiten künftig bei der Abwicklung des bargeldlosen Zahlens zusammen. Die Unternehmen unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung, wie die Firmen heute mitteilten. Aldi wird damit einer der größten Kunden von Wirecard, für den der sich anbahnende Aldi-Auftrag auch ein Prestigeerfolg ist. Denn bisher wickelt das Unternehmen hauptsächlich Transaktionen im Internet ab und nur wenige Kunden kommen auf ein Zahlungsvolumen in Milliardenhöhe. Der bisherige Marketingvorstand der Deutschen Bahn, Michael Petersen, übernimmt ab August den Vorstandsvorsitz der Fernverkehrssparte der Bahn, wie der Konzern heute mitteilte. Petersen hatte die Leitung der Fernverkehrssparte schon seit Ende 2018 übergangsweise inne, zusätzlich zu seinem Marketingposten. Und der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat trotz Milliardenzuflüssen im zweiten Quartal weniger verdient. Der Gewinn schrumpfte um 7%, wie BlackRock mitteilte. Der Konzern warb 151 Milliarden US-Dollar an neuen Geldern ein und verwaltete Ende Juni 6,84 Billionen US-Dollar.
Günter Hetzke, vielen Dank. Am Sonntag feiert die NASA die erste Landung eines Menschen auf dem Mond. 50 Jahre später sind der Mond und das Weltall zum Sehnsuchtsort für viele geworden. Auch für die Tech-Fürsten des Silicon Valley, für die Chefs von Tesla oder Amazon, aber auch für den britischen Millionär Branson. Sie wollen Kurztrips ins All anbieten und schwärmen von der Mondbesiedlung 2.0. Und auch im Weißen Haus finden derartige private Raumfahrtmissionen durchaus Unterstützung, wie Markus Schuler berichtet.
Der Regierung von Donald Trump kann es offenbar nicht schnell genug gehen. Bis in 5 Jahren sollen US-Astronauten wieder auf dem Mond landen, kündigte Vizepräsident Mike Pence vor ein paar Wochen an. Und wenn die staatliche Raumfahrtbehörde NASA das nicht hinbekomme, dann müsse eben die Organisation verändert werden, sagte Pence.
If NASA is not currently capable of landing American astronauts on the moon in 5 years, we need to change the organization. Not the mission.
Ein Unternehmen, das gerne für die NASA arbeiten würde, gehört Jeff Bezos. Der Amazon-Chef ist der reichste Mann der Welt. Mit seiner Weltraumfirma Blue Origin hat er ein Landemodul entwickelt, mit dem Astronauten auf dem Mond landen können.
This is Blue Moon. We've been working on this lander for 3 years. It's a very large lander. It'll soft land.
Seit 3 Jahren arbeiten wir an dem Landemodul. Es ist sehr groß, kann aber sehr genau landen. Es ist 3,6 Tonnen schwer. Auf seinem Dach kann Material verstaut und untergebracht werden.
can be placed onto the top deck and secured.
Zwar steckt Bezos seit 2016 jedes Jahr gut $1 Milliarde in Blue Origin, doch dem Unternehmen fehle es an Erfahrung, sagen seine Kritiker. Bezos will mit seiner Firma aber auch beim Weltraumtourismus mitmischen. Für seine Rakete wird es ein Modul geben, in dem Platz für 6 Freizeitastronauten ist. Preis für den Ausflug ins All? Zwischen 200 und 300.000 Euro soll ein Ticket kosten. Der britische Milliardär Richard Branson sieht die Raumfahrt mehr als eine Gelddruckmaschine. Gegenüber dem Wirtschaftssender CNBC sagte Branson vor wenigen Tagen:
The market is enormous. I mean, and the amount of people would love to go to space.
Wir wollen versuchen, mit 4 Raumschiffen zu fliegen: 2, die Material transportieren, und 2, die bemannt sind. Das erste Ziel ist es, Wasser zu finden. Als zweites wollen wir eine Anlage bauen, die Energie herstellt. Mit Virgin Galactic will Branson vom US-Bundesstaat New Mexico aus Touristen ins Weltall schießen. Nicht mit einer Rakete, sondern mit einem kleinen Flugzeug mit Raketenmotor werden die Passagiere ins All befördert. 600 Tickets für einen 90-Minuten-Flug zum Preis von $250.000 hat Bransons Virgin Galactic bereits verkauft. Die besten Chancen, staatliche Aufträge zu erhalten, scheint aber Tesla-Chef Elon Musk zu haben. Seit Jahren schickt er mit seiner Weltraumfirma SpaceX, die er 2002 gegründet hatte, bereits erfolgreich Satelliten und Material ins All, auch im Auftrag der NASA. Seit Jahren trommelt er für eine bemannte Mission zum Mars. Den Mond sieht er nur als Zwischenstation an, um von dort dann weiter zum Mars fliegen zu können. Im November sagte Musk in einem Interview mit dem Nachrichtenportal Axios, dass er im Jahr 2025 mit der Besiedelung des roten Planeten beginnen will. Wir wollen versuchen, mit 4 Raumschiffen zu fliegen, 2, die Material transportieren, und 2, die bemannt sind. Das erste Ziel ist es, Wasser zu finden. Als zweites wollen wir eine Anlage bauen, die Energie herstellt.
The goal is to build the propellant plant.
Es gibt aber noch einen weiteren Mitbewerber, über den meist weniger geredet wird. Vielleicht liegt es daran, dass das Konsortium der beiden Flugzeugbauer Boeing und Martin Lockheed keine so illustren Unternehmerpersönlichkeiten vorzuweisen hat. Die United Launch Alliance, so der Name des Joint Ventures, wird meist in einem Atemzug mit SpaceX von Elon Musk genannt.
Über das Mondbusiness im Silicon Valley berichtete Markus Schuler. Und zum Schluss der Sendung schalten wir noch in den Frankfurter Börsensaal zu Jan Plate. Herr Plate, wir haben es gehört, der Zahlungsdienstleister Wirecard ist im großen Geschäft mit Aldi. Kommt das gut an der Börse?
Ja, die Wirecard-Aktie mit einem Plus von fast 5%. Unter anderem heißt es da auch, das sei ein enormer Vertrauensbeweis für den Zahlungsabwickler aus München, während heute die Aktie der Deutschen Bank deutlich im Minus ist, mit einem Abschlag von mehr als 1%. Viele gehen ja davon aus, dass die Europäische Zentralbank nächsten Donnerstag den Strafzins für Banken dann noch weiter erhöhen wird.
Oliver Zipse heißt der neue BMW-Chef. Dann ab Mitte August bekommt der schon Vorschusslorbeeren heute?
Also es gibt von Experten positive Kommentare zu Oliver Zipse an der Börse. Ja, gibt es ein paar Vorschusslorbeeren. Die BMW-Aktie mit einem Plus von etwas mehr als 0,5%. Heute aber immerhin auch besser als Daimler oder Volkswagen.
Bayer kommt möglicherweise mit weniger Schadenersatz in den USA davon, zumindest in 2 Fällen. Reagiert der Kurs darauf?
Also es geht um die Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter. Und ein US-Gericht hat jetzt geäußert, dass die insgesamt rund 2 Milliarden US-Dollar, die eine Geschworenenjury einem Rentnerpaar zugesprochen hat, über den verfassungsrechtlich angemessenen Rahmen hinausgehe. Also da könnte die Strafe deutlich reduziert werden. Und ja, das lässt die Bayer-Aktie um 1,5% steigen.
Dann schauen wir mal auf den Gesamtmarkt. Wie hält sich denn der DAX zum Wochenschluss?
Ja, also der DAX heute jetzt mit einem kleinen Plus von 0,25% bei 12.255 Punkten. Der DAX ebenso zwischen der Hoffnung auf Zinssenkungen, die der Konjunktur helfen, und andererseits mit Wachstumssorgen. Über die Woche hat der DAX im Moment rund 0,5% verloren. Und einer der Wochen- und heutigen Verlierer aus dem DAX ist die Software-Schmiede SAP. Nach enttäuschenden Geschäftszahlen von gestern geht es heute nochmal für SAP um mehr als 1% abwärts. Und dazu gab es heute auch ernüchternde Zahlen und Aussagen von der Software AG aus Darmstadt, die Aktie der Software AG mit einem satten Abschlag von mehr als 11%.
Ja, und auch die Talfahrt bei Heidelberger Druck, die geht heute weiter.
Ja, Heidelberger Druck bekommt ja zu spüren, dass sich die Konjunktur in Deutschland eintrübt. Die Aktie mit nochmal einem deutlichen Einbruch von 11% und damit unter einem Euro, jetzt also ein sogenannter Penny-Stock.
Schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Was macht der Euro?
Ja, der Euro notiert gegenüber dem Dollar kaum verändert. Bei einem Dollar 12,16. Dann die deutschen Staatsanleihen waren heute wieder gefragt, damit die durchschnittliche Rendite noch mal deutlicher ins Minus gegangen. Auf jetzt minus 0,37%. Und der Goldpreis kann deutlich zulegen im Vergleich zu gestern Nachmittag um 10 Dollar auf rund 1.431 Dollar.
Jan Plate war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Comeback, kunsthistorische Renaissancen, das so heißt eine Ausstellung in der Kunsthalle in Tübingen. Die ist gleich Thema bei Katja Lückert in Kultur heute, gleich nach den Nachrichten. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.